es euch am Anfang unseres Gottesdienstes, als wir so einen kurzen Moment, es war ja kaum eine Minute, als wir da miteinander geschwiegen haben. Wie ging es euch da? Wie geht es euch beim Schweigen?
Es war ein bisschen kurz für echte Wirkung.
Okay.
Das waren 3 Minuten.
Was?
Es kommen trotzdem 1000 Gedanken.
Manchmal ist Schweigen angenehm, da freut man sich über die Ruhe. Manchmal kann Schweigen auch irgendwie peinlich sein, unangenehm berührt. Wir wissen, wir sehnen uns nach Ruhe, dort wo wir keine Forderungen mehr spüren, wo wir einfach da sein können. Und auf der anderen Seite, wir sind umgeben von Lärm, der uns manchmal überhaupt gar nicht gefällt. Aber manchmal sind wir auch innerlich voll Lärm. Und wir erzeugen unseren Lärm selbst. Manchmal unabsichtlich, manchmal weil wir fliehen wollen, weil wir jetzt nicht nachdenken wollen. Manche Leute gebrauchen die Musik, um sich zu durchdröhnen zu lassen. Aber wir haben selten Augenblicke, wo es wirklich ganz, ganz still ist. Im Auto drehen wir das Radio auf. In der Küche ebenfalls. Oder wir singen vor uns her. Beim Joggen haben wir die Stöpsel im Ohr. Die sozialen Medien sind ständig bei uns. Am Handy, im Computer, auf der Uhr in letzter Zeit. Wir kennen kaum Aktivitäten, wo wir ganz ohne Lärm, ohne Nebengeräusche sind. Manchmal unvermeidbar, manchmal wählen wir uns das selbst. Manchmal wählen wir uns einen Sound, einen Lärm, um einen anderen Lärm zu umgehen. Zum Beispiel, wenn ich im Zug fahre, da mache ich mir die Ohrhörer rein und die Musik laut auf, damit ich das Telefon nicht, Gespräch nicht höre und jedes Geschrei und alles Mögliche. Ich weiß, wo ich hinfahren werde, habe mir den Wecker gestellt, okay, dann werde ich aussteigen und so brauche ich auch die Ansagen nicht hören. Um nur zur Ruhe zu kommen, macht man sich extra noch Lärm. Und heute bin ich auch in einem gewissen Dilemma. Eigentlich möchte ich schweigen, ja? Aber über das Schweigen, heute mit euch zu schweigen, würde auch wenig bringen. Ich muss heute also ein bisschen im Widerspruch leben. Ich rede, obwohl ich Schweigen meine. Aber vielleicht können wir durch das Reden auch zum Schweigen kommen. Und vor allem durch das Reden über das, worauf es wirklich ankommt. Ich möchte deswegen hauptsächlich Gottes Wort reden lassen. Ihr habt gesehen, wir haben hier Handouts für unsere Predigten, Hauskreise und auch für das persönliche Nachdenken. Da sind die Bibelverse drauf, die wir heute in der Predigt auch lesen werden und die ihr auch mit nach Hause nehmen könnt. Ihr könnt auch in den Fragen, die auf der rechten Seite sind, könnt ihr euch auch schon auf den Hauskreis vorbereiten. Das sind ungefähr die Fragen, die auch im Hauskreis angesprochen werden. Aber diese Bibelverse soll uns zum Schweigen hinführen, in gewisser Weise uns einüben, sodass wir ein charakterstarkes Schweigen lernen. Denn darum geht es. Es geht nicht einfach nur um nichts sagen, sondern es geht ja in unserer Serie um leidenschaftlich zu wachsen. Dass wir am inwendigen Menschen in unserem Charakter wachsen. Und deswegen, wenn wir schweigen, soll es ein charakterstarkes, ein charakterformierendes Schweigen sein. Sodass wir selber in der Beziehung zu Gott wachsen und andere vielleicht mit hineingenommen werden können. Wir wollen stärkere Menschen, weisere Christen, reifere Männer und Frauen werden und eine tiefere Gemeinschaft mit Gott erleben. In den Sprichwörtern, Kapitel 19, Vers 19, sagt der Heilige Geist durch den Salomo, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Viele Worte führen sehr oft zu unnützen Worten und sehr oft auch zu falschen Worten. Manchmal ist ein Wort besser, weil es richtig ist, als 10.000, die falsch sind. Und Jesus greift das auch auf, wenn er davon spricht, dass wir für jedes unnütze Wort Gott Rechenschaft geben müssen. Das wäre für uns als Kinder immer die schärfste Zurechtweisung. Pass auf, was du sagst. Du wirst einmal Rechenschaft geben müssen vor Gott über das, was du sagst. Okay, dieser Vers wurde missbraucht. Aber da ist viel Wahrheit drin. Jesus sagt einmal, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Gutem in ihm ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voll Gift. Und alle merken es, wenn er redet. Ich sage euch, dass ihr am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müsst über jedes unnütze Wort, das ihr geredet habt. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Kennt ihr solche Dauerredner? Redner, die immer nur alle schlecht reden, die haben immer was dazu zu sagen, zu allem haben sie eine Meinung, manchmal sind sie Hochstapler. Und manchmal gehören wir auch dazu, dass wir viel, viel reden, wo wir hätten schweigen sollen. Eines der wenigen Sprichwörter, die ich aus dem Lateinunterricht mir gemerkt habe, ist O sit tacuisses philosophus mansisses. Heißt übersetzt, hättest du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben. Oder wie Lincoln es sagte einmal, es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. Wir kennen alle solche Situationen, wo wir lieber geschwiegen hätten. Mit der Zunge können wir ja so viel verderben, sündigen. Und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wie oft hätten wir schweigen sollen? Wann sollen wir schweigen? In der 2. bis 4. Bibelstelle spricht es davon, wo wir vor Gott schweigen sollten. Im Psalm 62 steht, meine Seele ist still vor Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Gott will uns Schutz geben. So ein Zufluchtsraum, ein Rückzugsort sein, wo wir wissen dürfen, er umgibt uns. Da kann ich auch mal sein, ich kann meine Maske fallen lassen. Ich muss nicht mehr kämpfen, sondern ich darf bei Gott geborgen sein. Er ist letzten Endes der Halt, den ich habe, mein Friede und mein Schutz. So wie Jesus sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer sehnt sich nicht nach dieser Ruhe? Und dazu bietet uns Gott an, sei still. Er ist still. Hör auf zu reden, alles zu tun, werde still und du wirst den Frieden, den Schutz Gottes erfahren. Wir dürfen kommen. Jesus lädt uns ein, kommt zu mir. Das bedeutet mehr als zu einem Gottesdienst zu kommen oder zu einem guten Freund zu kommen, in eine nette Geselligkeit hineinzukommen, sondern es gehört dazu, dass wir zu unserem Schöpfer kommen und bei ihm unsere Kraft, unsere Liebe auftanken, denn er ist die Quelle aller Kraft und aller Liebe. Bei ihm finden wir unseren Schutz. Deswegen redet ja auch Jesus immer wieder vom Kämmerchen. Das ist dieser Rückzugsort. Ich hoffe, jeder von uns hat einen solchen Rückzugsort. Hinter der Schürze der Mama. Oder auf dem Dachboden. Oder auf dem Sessel, wo die ganze Familie weiß, wenn der Papa da sitzt, dann sollte er lieber nicht gestört werden. Wir brauchen diese Rückzugsorte. Ein zweiter Grund, vor Gott zu schweigen, ist, dass er mit seiner Gegenwart zu uns kommt. Sacharja 2, alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Wenn du deinen Platz wo du ganz für dich allein gefunden hast, dann ist das mehr als ein bequemer Sessel. Dann ist es mehr als irgendwo der Dachboden. Sondern du darfst dir vorstellen, Gott kommt aus seiner heiligen Wohnung, heißt es hier, zu dir in deinen Dachboden, zu deinem Sessel, zu dir in die Küche oder wo immer du dich zurückziehst und allein mit ihm zusammen sein willst. Gott kommt aus seinen heiligen Wohnungen und will bei dir Raum gewinnen. Was für eine Ehre. Wenn wir vor Gott still sind, sind wir auch still vor seiner Majestät. Stell dir vor, eine bedeutende Person kommt zu dir zu Besuch. Da wirst du sehr, sehr vorsichtig sein, was du sagst. Du wirst nicht einfach nur herausplappern, was dir so gefällt. Sondern du wirst deine Worte wählen. Du wirst vielleicht auch lieber zuhören dieser Person, als selber zu reden. Und jetzt kommt eine viel bedeutsamere Person als irgendjemand, den du dir vorstellen kannst in deinem Leben. Der kommt, nämlich Gott kommt zu dir in deine Wohnung, will bei dir wohnen. Ja. Und da werden wir vor seiner Majestät und Erhabenheit, werden wir schweigen. Wir werden schweigen vor seiner Schönheit. Wie bei einem Abendrot. Bei einem Abendrot, das dir wunderbar gefällt, da fängst du nicht an, einfach zu plappern, oder irgendwas. Sondern da wirst du einfach stehen. Und wie viel herrlicher ist unser Gott. Wie viel größer und wunderbarer ist er. Liebevoll. Alle Versuche, ihn zu beschreiben, lange nicht. Er ist unbeschreibbar gut und schön. Seine Schönheit bringt uns zum Schweigen. Seine Heiligkeit bringt uns zum Schweigen. Es ist nicht irgendjemand, mit dem du auf einem Pläuschchen immer wieder zusammen, gerne zusammen bist. Du darfst natürlich Gott sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und du darfst auch alle möglichen Worte dafür finden. Aber wir sollten immer auch bedenken, es ist der Heilige Gott, der sich uns nähert. Der Heilige Gott, dem auch manches in unserem Leben nicht gefällt. Und wir müssen zugeben, in unserem Leben gefällt manches Gott nicht. Weil es uns selbst gefällt es auch nicht. Anderen Leuten gefällt es nicht. Und Gott ist da ein wesentlich größerer, besserer Beobachter. Ein liebevoller, aber ein heiliger Beobachter unseres Lebens. Und da gibt es manche Sünde in uns. Und da müssen wir einfach zugeben, ja, stimmt, du bist heilig, ich bin ein Sünder. Ich kann vor dir nichts mehr hervorbringen. Ich kann mich nicht rechtfertigen, ach, alle Menschen sind ja so. Oder das macht man halt so. Sondern vor Gott kommt unsere Rechtfertigung zur Ruhe. Wir brauchen uns auch nicht vor ihm zu rechtfertigen. Denn er kennt es. Und obwohl er es ihm nicht gefällt, geht er liebevoll damit um. Obwohl auch sein Zorn bringt uns zum Schweigen. In diesem vierten Bibelvers kommt es ein bisschen zum Ausdruck. Ja, es gibt einen Zorn Gottes. Denn wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann ist er bestimmt zornig über alle Lieblosigkeit. Dann gefällt ihm das nicht. Das Böse, das will er nicht und das möchte er vernichten. Und davon spricht dieser Vers im Psalm 46. Kommt und erkennt, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist Zorn. Über all das, was in dieser Welt an Krieg, an Feindschaft, was auch in unserem Leben an Rebellion und Auflehnung gegen ihn, gegen andere Menschen auch herrscht. Und das möchte Gott vernichten. Das möchte aus unserem Leben räumen. Und deswegen ist es gut, vor ihm zu kapitulieren und zu sagen, Gott, du hast recht. Räum du aus meinem Leben, was nicht hineingehört. Und ich möchte ganz von deiner Schönheit, von deiner Liebe und Vergebung erfüllt werden. Vor Gott schweigen tut gut. Wir werden gesund. Vor Menschen schweigen tut auch gut. Ich erwähnte schon vorher, dass es nicht selten gut täte, weniger zu reden, auch vor Menschen. Sicherlich gibt es Zeiten, wo wir nicht schweigen dürfen. Und man könnte eine ganze Predigt darüber halten, schweige nicht. Wenn es darum geht, dass das Evangelium in uns und um uns herum wachsen soll, dann sollen wir nicht schweigen. Wenn es darum geht, dass andere Menschen leiden und sie einen Fürsprecher bekommen sollen, dann dürfen wir nicht schweigen. Aber im Leben Jesu ist beachtenswert, dass wenn es um ihn selber geht, dann war er bereit zu schweigen. Dann war er bereit, auch mal nicht sich zu verteidigen, nicht zu antworten. Und da sind wir in der Passionszeit, in der wir jetzt uns auch hineinbewegen. Matthäus 27, da lese ich den Vers. Und als er vor dem Hohenpriester und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich verwunderte. Dieser Abschnitt beschreibt die Nacht, in der Jesus verraten wurde, von den hohen Priestern erst verhört und dann bei Pilatus verhört wird und angeklagt wird. Und dieser fragt Jesus nach seinen Jüngern, nach seiner Lehre. Und da hätte Jesus ja alle Möglichkeit gehabt, jetzt seine Lehre eindeutig weiterzusagen. Er hätte einen großen Auftritt gehabt, eine riesen Predigt hätte halten können über das Reich Gottes. Er hätte die Heilige Schrift auslegen können. Er hätte die Leute zur Buße rufen können. Er hätte Hölle, Feuer und Verdammnis predigen können. Aber er tut es nicht. Er schweigt. Er schweigt zu allen Beschuldigungen. Er schweigt zu den Fragen seiner Lehre. Weil er weiß, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Schweigen dran ist. Wo ich mich nicht verteidigen muss. Wo ich einfach das ertragen muss, was passiert. Auch wenn ich noch so recht habe, ich lasse dieses Unrecht zu. Und das gehört ja zur Passion dazu, dass Jesus um unseretwillen die Schuld auf sich nimmt, alle Beschuldigungen auf sich nimmt und für uns ans Kreuz geht. Und so wird er zum Sündenbock für uns Menschen. Und er schweigt. Er macht es willentlich. Es ist ein freiwilliges Opfer. Niemand verlangt es von ihm. Aber er tut es freiwillig. Und damit erfüllt er das, was der Prophet Jesaja 600 Jahre zuvor schon gesagt hat. In Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unter aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ich muss zugeben, mir fällt es schwer, in solchen Situationen zu schweigen. Gerade wenn ich falsch beschuldigt werde, dann spüre ich so einen inneren Drang, mich zu rechtfertigen und irgendwo was zurechtzustellen. Und dieser innere Drang, der äußert sich dann oft in nicht so freundlichen Worten. Ich weiß, ich sollte Friedensstifter sein. Ich sollte lieber Unrecht ertragen, als Unrecht zufügen. Wehrlosigkeit kann eine innere Stärke sein, kann Weisheit und Gottvertrauen ausdrücken. Und sie ist sicherlich ein sehr wichtiges ethisches Prinzip. Und von Jesus möchte ich hier lernen, in solchen Situationen wo es nur um mich geht, um meine Ehre, um meine Pläne, dass es da besser ist, zu schweigen. Dass ich da demütig vertragen kann, was andere vielleicht mir vorwerfen und vielleicht sogar recht haben. Dass ich zuhören kann. Dass ich lernen kann, geduldig zu sein, leidenschaftlich geduldig, im Straßenverkehr nachsichtiger zu sein. In der Schlange an der Kasse nicht gleich zurückzuwotzen, wenn sich jemand vordrängt. Einen fairen Wettbewerb unterstützen, auch wenn es teurer, aufwendiger und zeitintensiver ist. Dennoch zurückzustecken und den längeren Atem zu haben, die zweite Meinung zu geben. Das sagt auch der Petrus in einem Bibelvers: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil dazu seid ihr berufen, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses reden, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist unsere Jahreslosung für dieses Jahr. Ist im Zusammenhang mit der Wehrlosigkeit und dem Schweigen zu verstehen. Ja. Aber da merke ich, dass wir da alle am Lernen sind. Das muss geübt werden. Das fängt bei unseren Gedanken an. Dass unsere Gedanken friedlich, segnend werden, demütig und zurückhaltend. Oft meinen wir, Schweigen bedeutet nicht denken. Aber wir merken, so wie der Beitrag vorhin, es redet ständig in unserem Kopf. Und je leiser es um uns herum wird, desto lauter wird es in unserem Kopf. Manchen von euch geht es so wie mir, dass dann oft ein Gedankensturm, ein Gedankenkrieg stattfindet, wo ein Gedanke den anderen jagt, oft im Zwiegespräch oder in der Auseinandersetzung mit vermeintlichen Gegnern oder Gesprächspartnern, könnte man ja sie nennen. Und versucht man einmal zur Ruhe zu kommen, dann gelingt es uns nicht. Und ich glaube, da ist ein Missverständnis. Schweigen bedeutet nicht nichts denken. Auch wenn es gut tut, mal herunterzufahren und ein Gedankenfasten zu üben. Aber es bedeutet nicht nichts denken. Denn das unterscheidet uns als Christen von der östlichen Mystik. In der östlichen Mystik, zum Beispiel im Buddhismus, manchmal auch im Hinduismus, da gibt es dieses Om, diese Silbe, mit dem man sich sozusagen einredet oder zudröhnt, Om und Om immer wieder dahersagt. Diese Silbe Om bedeutet nichts. Die hat keinen Sinn. Aber das ist der Zweck der buddhistischen Mystik. Sich zu versenken ins Nichts, ins Nirvana. Dort gehören wir alle hin. Wir sind sowieso alle wichtig. Aber das ist das ganz anders als das biblische Schweigen. Das biblische Schweigen ist ein Schweigen vor Gott, um ihn zu hören. Natürlich, dass wir die anderen Worte, die uns um uns herum so passieren, dass die ein bisschen zum Schweigen kommen. So dass das eine wichtige Wort zum Ausdruck kommt. Dazu sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, um Gottes Stimme zu hören und nicht zum Nichts geschaffen. So sagt auch Paulus einmal: Nehmt eure Gedanken in Zucht unter die Herrschaft Christi. Das ist ein guter Vorsatz. Unsere Gedanken in Zucht zu nehmen und sie Jesus zu unterstellen. Zu sagen, Jesus, was denkst du darüber? Und ich möchte deine Gedanken denken. Unsere Vorfahren, so bin ich auch aufgewachsen, nannten diese Übung des Schweigens stille Zeit. Kennt ihr den Begriff? Stille Zeit. Manchmal wurde es belächelt. Denn es wurde manchmal gesetzlich eingefordert oder es lief manchmal einfach mechanisch ab oder es wurde zum Maßstab des Glaubens gemacht. Wenn du stille Zeit machst, dann bist du ein Christ. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber so sehr die stille Zeit auch missbraucht werden konnte. Ich glaube, geistliches Wachstum ist nicht ohne einen Zeitaufwand, eine Zeit reserviert für Gott, ermöglicht. Willst du leidenschaftlich wachsen, wirst du auch leidenschaftlich viel Zeit machen können. Das mag bei vielen anders aussehen, weil jeder von uns andere Zugänge zu Gott hat. Aber letztlich soll es immer dazu führen, dass Gottes Wort uns füllt. Das ist der Sinn der stillen Zeit. Wie macht man stille Zeit? Irgendwann am Tag, eine kurze Zeit, unseren Tagesablauf zu unterbrechen, manchmal ist es in der Früh, manchmal ist es drinnen, um in persönlichen Gespräch, persönlichen Kontakt mit Gott zu kommen. Da kommen wir aus unserer Zerstreutheit heraus, an den Anforderungen unserer To-Do-Liste, die vor uns liegt, und wir sammeln uns vor Gott. Wir lesen sein Wort, um auf ihn zu hören, beten oder reden mit ihm über das, was uns bewegt. Um Gottes Wort zu hören, wirst du nicht umhin kommen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Sie ist Gottes Wort. Nimm sie zur Hand, schlag sie auf, da gibt es einige Möglichkeiten an Bibelleseplänen. Und beginne einfach einen kurzen Abschnitt zu lesen. Kurzen Abschnitt, dann frag dir zwei Stellen, was steht da, damit du das verstehst, was da so geschah und so gemeint ist. Und dann die wichtige Frage: Was bedeutet denn das? Was hat Gott dir zu sagen? Und da merkst du, du bist schon in Frage. Und hörst, indem dass du selber schweigst. Und Gott fragst, was hast du mir zu sagen? Und wenn du merkst, dass irgendwo dein Gedankensturm wieder auf dich einbricht, dann darfst du wieder deine Gedanken fixieren. Das ist immer wieder ein Kampf in der stillen Zeit. Ich gehe zurück zum Wort. Da verliert man sich in manchen Gedanken. Okay, ich komme zurück. Gott, du bist das Zentrum deines Denkens. Wenn dir ein wichtiger Gedanke kommt, kannst du dir aufschreiben, was aufgeschrieben ist, kannst du vergessen und kannst dich wieder deiner stillen Zeit zuwenden. Kehr immer wieder zurück zum Wort Gottes. Fixiere dich darauf. Entschleunige deine Gedanken. Je kürzer der Bibelabschnitt ist, desto konzentrierter kannst du auch nachdenken. Kannst du den Vers ein- oder zweimal lesen und dann spüren, wie sich daraus ein Raum entwickelt, wie dieser Vers nachhallt in deinen Gedanken. Und ich glaube, das ist gut zu wissen, dass Stille kann man nicht erzeugen. Stille oder dieses Hören entsteht dadurch, dass man etwas aus dem Wort Gottes hört und dann plötzlich ein Raum entsteht, in dem wir im Nachdenken haben. Halt diesen Raum für ein paar Sekunden fest. Was bedeutet mir dieser Vers? Was willst du mir sagen? Manchmal ist es ein Wort, wie Gott ist. Oder wer du bist. Wer dein Nächster ist. Manchmal ist es ein Wort, was du tun sollst. Oder nicht. Aber es wird immer passend sein für dich. Und da merkst du, du bist schon im Beten. Du bist schon im Gespräch mit Gott. Beten heißt eben nicht, sich selber zuhören. Und das passiert so leicht. Ich merke es bei meinen Gebeten, ob ich zu Hause mit meiner Frau zusammensitze oder auch hier mit euch bete. So leicht passiert es, dass man sich selber zuhört. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir Worte Gottes hören. Und ihn dann schlicht antworten. Und so kann deine stille Zeit zu einer gefüllten Zeit werden. Ein Buch, das mir geholfen hat, ist von Jörg Zink, wie wir beten können, möchte ich euch kurz etwas vorlesen. In dir sein, Gott, das ist alles. Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich hole mich aus der Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich lege mich dir hin, wie in eine große Hand. Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt. Ich brauche dich nicht daran zu erinnern oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht oder wozu wir deine Hilfe brauchen. Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. Den Lärm oder die Unrast will ich nicht hassen. Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen und für dich bereit sein, inmitten der Unrast. Ja, stellvertretend möchte ich schweigen für die Eiligen, für die Zerstreuten, die Lärmenden, stellvertretend für alle, die keine Zeit haben. Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, dass du da bist. In dir sein, Gott, das ist alles, was ich mir erbitte. Damit habe ich alles erbeten, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. So kann stille Zeit zu einer gefüllten Zeit werden. Gefüllt mit Liebe und Kraft, weil wir mit dem zusammen waren, der Liebe und Kraft in Person ist. Sicherlich, es gibt viele gute Dinge, die du im Laufe des Tages machen kannst. Aber Jesus sagt einmal der Martha, die viele gute Dinge tut, dass ihre Schwester Maria, die sich Zeit nahm, um den Worten Jesu zuzuhören, dass Maria das Bessere erwählt hat. Fülle deinen Tag mit guten Taten. Aber es gibt noch Besseres, als geschäftig gute Tage zu tun. Es ist die Zeit, mit Jesus zu verbringen. Sicherlich, wir sagen immer wieder, Gott ist ja überall da. Ich kann überall mit ihm Gemeinschaft haben. Und das stimmt auch. Und er verlässt uns nie. Aber er möchte auch ganz besondere Aufmerksamkeit haben. Nicht, weil er es braucht, sondern weil du es brauchst. Und solche Zeiten der besonderen Aufmerksamkeit zu Gott, die müssen erkämpft werden, die müssen freigehalten werden. Die kommen nicht einfach nur automatisch. Aber so machst es du ja mit dem Essen. Du läufst ja mit dem Essen nicht herum und sagst, ach, ich kann ja jederzeit essen, mal da was, hier was und sowas. Nein, es gibt feste Zeiten, wo du sagst, jetzt laufe ich nicht einfach nur hier und da was zu naschen, sondern jetzt möchte ich eine Mahlzeit haben. Eine Zeit geben dazu, es genießen und mich dann freuen. Und leider machen es viele Christen so, dass sie einfach durch den Tag laufen, hier mal was naschen, da mal was naschen. Gott gibt gerne, kein Problem. Aber er möchte auch, dass wir uns Zeit nehmen für eine Mahlzeit. So, nun komme ich zum letzten Teil meiner Predigt. Schweigen. Vor Gott mit euch möchte ich noch eine kurze Zeit schweigen, wo jeder von uns dem nachdenken kann. Vielleicht den einen Gedanken in sich aufnehmen kann. Und was sagt, da redet Gott jetzt momentan zu mir.